Ja, guten Morgen von meiner Seite, wenn ich noch nicht begrüßt habe. Namen. Wir haben es vorhin schon gesungen oder gehört, besser gesagt, in dem Video. Jesus ist der Name, der über allen Namen steht. Und ich habe in der Bibel eine Frage. Ich habe neulich eine Frage gelesen, als ich mich vorbereitet habe zu der Predigt. Und zwar, die ist mir ein bisschen komisch vorgekommen. Würden Sie gern in der Bibel vorkommen? Naja, beim Bibellesen ist es ja an sich eine gute Frage. Wo komme ich in der Bibel vor? Wie komme ich da vor? Was geht es mich an? Aber namentlich, würde ich das wollen, dass ich namentlich in der Bibel erwähnt werde? Wir haben vor einiger Zeit unseren Jump-Kurs beendet. Einige von der Gemeinde haben ja miteinander einen Jüngerschaftskurs gemacht, der hieß Jump-Kurs. Und da hatten wir in einer Einheit die Frage, in welchen Personen können wir uns sehen, mit welchen Personen der Bibel könnten wir uns denn identifizieren? Ja, nur in positiven Gestalten, wohl kaum, aber es gibt ja Berühmtheiten ihrer Zeit. Da war zum Beispiel die Rede von Mose oder Abraham oder Noah. Allesamt haben das Prädikat Freund Gottes bekommen von Gott. Dann gab es die Könige, König David, vom Hirtenjungen zum mächtigsten Mann im Volk. Sein Sohn, König Salomo, der als der weiseste Mann seiner Zeit galt. Und ja, bisher weiß ich von keinem, der ihn übertroffen hätte an Weisheit. Außer natürlich Jesus, als er auf die Erde gekommen ist. Aber dagegen gab es auch Könige, die haben es irgendwie nicht so mit Gott gehabt. Zum Beispiel der König Saul, der zwar auserwählt worden ist, aber nach einiger Zeit von Gott abgesetzt worden ist, weil er einfach nicht gehorsam war. Oder König Ahab, der sich von seiner Frau Isabel dirigieren ließ, die hat für ihn so quasi die Regierungsgeschäfte übernommen und hat ihm gesagt, was er zu tun und zu sagen hat, wie er zu entscheiden hätte als König. Aber es gibt ja auch Frauen in der Bibel, zum Beispiel die Esther, ein jüdisches Waisenmädchen, das Königin wurde. Da gegenüber die Königin Vashti, die einfach abserviert worden ist von ihrem Herrn Gemahl. Und die musste dann der Esther Platz machen, denn die Vashti war eine Revoluzerin. Sie hat dem, was ihr Mann befohlen hat, denn sie sollte vor ihm erscheinen, damit er mit ihr angeben konnte vor seinen Gästen, hat sie einfach gesagt, nö, mach ich nicht. Und dann hat er gesagt, na gut, dann kannst du gehen. Dann hat er sich eine neue Königin gesucht. Oder es gibt ja auch im Neuen Testament Persönlichkeiten, deren Wesenszüge vielleicht uns imponieren oder auch nicht. Zum Beispiel Petrus, Jakobus und Johannes, die zum inneren Kreis von Jesu Jüngern gehört haben, die er zu speziellen Anlässen immer wieder mit auf die Seite genommen hat. Oder dagegen Judas, der Jesus verraten hat. Dann im Neuen Testament Paulus oder Stephanus, Timotheus, geisterfüllte Männer Gottes. Dagegen Hananias und Sapphira, die den Geist Gottes betrogen haben. Oder Onesimus. Wisst ihr, was Onesimus heißt? Nichtsnutz. Also wer würde schon als Nichtsnutz in der Bibel erwähnt werden wollen, wo die ganze Menschheit in der Bibel liest und über diesen Onesimus liest. Aber auch der wurde von Gott verwandelt und er ist eine Zeit lang mit Paulus gegangen. Er hat er war Knecht, er hat seinen Herrn verlassen und sein Herr war zu Recht der Überzeugung, dass es einen nichts nutzt, den kann man zu nichts gebrauchen. Und schon war er weg, aber er ist mit Paulus gegangen und dann hat Paulus ihm gedient in der Kraft des Herrn und er hat ihn eines Tages zurückgeschickt zu seinem Herrn und hat ihm auch ein Empfehlungsschreiben mitgegeben und hat gesagt, jetzt kann er dir nützlich sein, jetzt ist er verwandelt, jetzt hat Jesus ihn gefunden und er hat Jesus gefunden. Und so hat er ihn zurückgesandt zu seinem Herrn. Ja, die meisten biblischen Gestalten hatten ihre Licht- und ihre Schattenseiten. Es gibt nicht nur Positives über sie zu berichten, sondern auch über Schuld, Versagen und schwierige Charakterzüge. Aber was ist jetzt mit der eingangs gestellten Frage? Würde ich wollen, dass ich in der Bibel Erwähnung finde auf irgendeine Art und Weise? Würdest du das wollen? Was würde da stehen? Wenig Schmeichelhaftes vielleicht oder Positives? Das ist eigentlich eine rein rhetorische Frage, denn eines Tages werden wir sowieso vorgelesen bekommen, was über uns in einem anderen Buch geschrieben steht. Ob es dann Gutes oder Böses ist, das wird sich dann herausstellen. Ich will euch erzählen von zwei Glaubensschwestern, die eben in der Bibel erwähnt werden und wo ich erst gedacht habe, naja, recht unrühmlich werden sie erwähnt, aber das stimmt nicht ganz. Denn Paulus weiß auch über die beiden zum Schluss Gutes zu berichten. Aber lesen wir den Predigttext. Ich habe heute keine Präsentation dabei. Ich bitte euch einfach, hört gut zu. Philipper 4, Verse 1 bis 5 aus der Hoffnung für alle lese ich. Darum ermutige ich euch, schreibt Paulus, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch geschrieben habe. Ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freude, mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von Herzen liebe. Euodia und Syntyche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Vielleicht kannst du, Sysigus, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben die beiden mit mir Seite an Seite mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Gott hat ihre Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Naja, es wird nicht berichtet, warum die beiden Frauen Probleme miteinander hatten. Das können ganz unterschiedliche Gründe gewesen sein. Ich stelle mir vor, es hat ganz harmlos angefangen. Ein Wort gibt das andere, Missverständnisse entstehen, Erwartungen werden nicht erfüllt und so fort und so weiter. Und schließlich hat sich der aufgestaute Ärger wie Donnergrollen immer mehr gesteigert, bis wie durch ein heftiges Gewitter die Situation in einem großen Streit eskaliert ist. Und nun redet man nicht mehr miteinander. In diese Situation hinein spricht nun Paulus seine Ermahnung im Namen des Herrn. Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich. Das ist doch recht eindrücklich. In dieser Übersetzung heißt es ermahne ich, das ist Luther oder Schlachter. Ich ermahne sie im Namen des Herrn. Vertragt euch wieder. Nein, Paulus will nicht Partei ergreifen für die eine gegen die andere, sondern es ist so, als wollte er sagen, Menschenskinder, Mädels, legt doch eure Streitigkeiten ab. Denkt doch dran, was ihr schon zusammen durchgestanden habt. Ich gebe euch einen Tipp. Freut euch jeden Tag. Ihr fragt worüber? Na, dass ihr mit dem Herrn Jesus verbunden seid. Und zwar alle beide, jede von euch. Ich sag's euch noch einmal, freut euch. Lasst doch alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Denn das seid ihr doch. Schaut, der Herr kommt bald, soll er euch den Streitend vorfinden. Also versöhnt euch wieder. So stelle ich mir das Plädoyer von Paulus für die Versöhnung der beiden vor. Nun, Streitpunkte und Meinungsverschiedenheiten wird es immer geben, wo Menschen an einer gemeinsamen Sache arbeiten. Das ist bei Christen auch nicht anders als bei anderen, aber sie sollten anders damit umgehen. Wie gehen wir selber in der Gemeinde mit Leuten um, deren Meinung wir absolut nicht teilen können oder teilen wollen? Oder mit solchen Menschen, deren Charakter uns überhaupt nicht liegt? Sind wir imstande, um Jesu Willen unsere Abneigung abzulegen und uns von ihm Liebe zu diesen Personen geben zu lassen? Und zwar übernatürliche Liebe, die Differenzen überwindet. Ich lasse diese Fragen mal offen. Übrigens, Paulus hat an seine geliebten Philippa aus eigener Erfahrung geschrieben. Da hat es nämlich einst unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten mit seinem Mentor und Förderer Barnabas gegeben. Ob man jetzt den Neffen von Barnabas, den Johannes Markus, ob man den auf die zweite Missionsreise mitnehmen soll oder ob man das nicht tun soll. Paulus war der Meinung, nein, den nehmen wir nicht wieder mit. Der Paulus hat ihn nämlich für unzuverlässig gehalten, weil dieser seiner Meinung nach ihn und seine Reisegefährten bei der ersten Missionsreise im Stich gelassen hat. Barnabas war nicht so streng, sag ich mal, aber vielleicht war es auch das Verwandtschaftsverhältnis, wird gemutmaßt, man weiß es nicht genau. Aber Barnabas war sowieso ein Mann, der, sein Name sagt, Sohn des Trostes hieß er. Da ist auch wieder der Name Programm, wie das oft so im Leben ist. Der Name, der ausgesucht worden ist, der hat einfach gepasst. Er ist seinem Neffen, dem Johannes Markus, nachgegangen und hat sich um ihn gekümmert. Er hat, wir haben im Jump-Kurs gesagt, er hat ihn gejüngert. Die den Kurs mitgemacht haben, wissen, was ich meine. Er hat sich also seelsorgerlich um ihn gekümmert. Er hat versucht, ihm Gott nahezubringen, einfach die Beziehung zu Gott, damit er die Beziehung zu Gott vertiefen kann. Und hat ihn auch geschult, denke ich mir. Also Barnabas hat seinem Namen alle Ehre gemacht, Sohn des Trostes. Von ihm wird in der Bibel gesagt, dass er ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit Heiligem Geist und festem Glauben war. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 11. Er war also ein Tröster. Markus hatte offensichtlich unter der Obhut seines Onkels Barnabas in geistlicher Hinsicht sich sehr positiv weiterentwickelt. Wer weiß, was sonst aus dem jungen Johannes Markus geworden wäre. Er gilt als der Verfasser des Markus-Evangeliums und war auch mit Petrus auf dessen Reisen unterwegs und konnte somit die Berichte aus erster Hand liefern. Später dann hat Paulus anerkannt, dass er Markus doch gut gebrauchen kann. Irgendwann haben sie sich ausgesöhnt. Paulus hat seine Meinung über Markus revidiert und nennt ihn sogar in einem der Briefe an die Kolosser, nämlich an die Kolosser, nennt er ihn meine Hilfe und mein Trost. Und so hat er ihn auch empfohlen, als Hilfe und als Trost für die Kolosser. Also wenn ein Mensch dich schwer enttäuscht hat, dann solltest du ihm nochmal eine Chance geben, indem du dich mit ihm aussprichst und wieder versöhnst, jedenfalls so viel es an dir liegt. Ein Beispiel aus der Praxis, jetzt, weil es gerade aktuell war. Ich hoffe, es ist mir niemand böse, wenn ich das hier so sage, aber es gibt einfach Dinge, die muss man auch mal sagen. Beim Auszug von Armin und Elli, die sind ja jetzt letzte Woche ausgezogen, gab es im Vorfeld natürlich viel zu organisieren, viel zu bedenken. Es gab auch Stress hier und da. Also jedenfalls, es gab Unstimmigkeiten, mangelnde Kommunikation von Wünschen und Bedürfnissen auf beiden Seiten, sowohl von der Gemeindeleitung als auch von dem Team, das da beteiligt war, als auch von den Köhlers. ja, der eine sagt so, der andere versteht was ganz anderes. Also es hat halt in der Folge Ärger und Frustration gegeben. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Soll da jetzt nach 12 gesegneten Jahren ein bitterer Nachgeschmack bleiben, dass das einfach jetzt so nicht hinkaut hat oder dass da noch irgendwas gegeben hat? Wie gehen wir damit um? Ja, zuerst einmal mein Vorschlag, man muss sich erstmal bewusst machen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut geht, sondern gegen die Mächte der Finsternis, gegen geistliche Mächte der Bosheit. Das können wir in Epheser 6 nachlesen. Und Achtung, der Feind und Widersacher Gottes zielt immer wieder darauf ab, die Kinder Gottes, also uns, dadurch zu blockieren, dass er Uneinigkeit und Zwistigkeiten und Streit sät. Fallen wir jetzt drauf rein oder stehen wir im Glauben dagegen nach dem Motto, unterstellt euch nun Gott und widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Oder gebt dem Teufel keinen Raum unter euch. Das zweite ist überlegen, beten, Gott fragen. Und dann muss natürlich einer anfangen und auf den anderen zugehen. Das Gespräch suchen, um Verzeihung bitten. In unserem Fall hat Armin das gemacht. Er war schneller als wir. Er wollte, dass wir miteinander reden, miteinander und nicht übereinander. Und das war gut. Und das wollen wir auch. Wie reagieren wir? Wie reagiere ich, wenn jemand sagt, es tut mir leid oder es tut uns leid? Es ist nicht so gut gelaufen, wie es möglich gewesen wäre. Können wir das bitte hinter uns lassen und trotzdem Freunde bleiben? Die Antwort sollte natürlich sein, ja, das können wir mit Gottes Hilfe. Wir können uns aussprechen, wir können eine Sache ad acta legen und hinter uns lassen und die Beziehung kann trotzdem gut weiter bestehen. Nun zurück zu der Geschichte Euodia und Syntyche. Die beiden Streithennen werden von Paulus aufgefordert, eines Sinnes zu sein in dem Herrn. Nachdem die Nachricht bis zu Paulus ins Gefängnis vorgedrungen ist, nehme ich an, dass ihr Konflikt bereits seit geraumer Zeit bestanden hat. Aber was heißt es? Wie werden, sind und bleiben wir eins in Christus? Kolosser 3 kann uns da Antwort geben. Da schreibt Paulus, weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit herzlicher Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Im Prinzip das Gleiche schreibt Paulus auch an die Gemeinde in Ephesus. Er wird nicht müde, es immer und immer wieder zu betonen, wie wichtig die Einheit, das Einssein im Geist ist. Lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird, schreibt er. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig. Also Freundlichkeit und Geduld wird öfter erwähnt. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Freiheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt doch ein und dieselbe Hoffnung. Das ist Epheser 4. Moment mal, da heißt es, setzt alles daran, dass die Einheit, wie der Geist Gottes sie schenkt, bestehen bleibt. Das bedeutet ja, dass die Einheit in der Gemeinde nur durch Gottes Geist gewirkt werden kann. Wir kriegen das gar nicht selber hin, aber wir können die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Gott in dieser Weise bei uns wirken kann. Ich sage euch jetzt was, was unter Christen eigentlich selbstverständlich sein sollte. Wir müssen und sollen nicht mehr so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt oft zu nichts Gutem. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müssen wir einander in Liebe die Wahrheit sagen. Und zwar deswegen, weil wir als Glieder am Leib Christi, also seiner Gemeinde, miteinander verbunden sind. In Epheser 4 heißt es weiter, gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Was heißt das? Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Sonst, das heißt, wenn das nicht der Fall ist, sonst betrübt ihr den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Deshalb also fort mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott euch in Christus vergeben hat. Liebe Leute, muss man das in der Gemeinde von Jesus Christus wirklich betonen? Vielleicht hier in der LKG nicht, aber in den Gemeinden, die Paulus gegründet hat und die er betreut hat, da war es offensichtlich nötig. Paulus stellt sich sogar selber als gutes Beispiel hin. Handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und gehört habt, was ihr auch an mir gesehen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Nehmt mich als Vorbild, Geschwister, und lernt von denen, die unserem Beispiel folgen. Auch wir können uns Vorbilder im Glauben suchen und über das Positive, das wir an ihnen wahrnehmen, nachdenken. Wer zum Beispiel könnte unter uns ein Friedensstifter sein? Solche Menschen haben die besondere Gabe, zwischen anderen zu vermitteln, die Wogen zu glätten und die Meinung der Gegenseite so darzulegen, dass Missverständnisse ausgeräumt werden und das Gegenüber wieder in einem neuen Licht gesehen werden kann. Jesus sagt, dass Menschen, die Frieden stiften, selig sind. Da habe ich mal den Duden bemüht, was denn selig so eigentlich heißt. Unter anderem glücklich oder sogar überglücklich. Und eine Bedeutung, da steht vorne dran Religion, von allen irdischen Übeln erlöst und des ewigen Lebens teilhaftig. Also selig sind, die des ewigen Lebens teilhaftig werden. Das habe ich für mich jetzt so rausgenommen. Paulus, treuer Gefährte sein Sisygus oder Syzygus, scheint ein Friedensstifter gewesen zu sein. Jedenfalls sollte er sich als solcher betätigen. Er sollte zwischen den beiden zerstrittenen Frauen Euodia, deren Name Lieblichkeit bedeutet oder Wohlgeruch, und der Syntyche, ihr Name bedeutet die glückliche, erfolgreiche, zwischen diesen beiden sollte er vermitteln. In Psalm 133,1 heißt es, siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Geschwister in Einheit oder in Frieden zusammenstehen. Denn dort hat Jahwe den Segen verheißen, Leben in Ewigkeit, also wiederum ewiges Leben. Wenn Geschwister in Einheit oder in Frieden zusammenleben, hat Jahwe den Segen verheißen, Leben in Ewigkeit. Da ja bekanntlich das, was wir reden und tun, das Resultat unserer Gedanken ist, bitte ich euch, denkt darüber nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, auf das Liebenswerte und Bewunderungswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Ja, über das Gute, das was Freude macht, dass wir mit unserem Gegenüber Schönes erlebt haben, darüber sollen wir nachdenken. Wir haben in unserem Dienstagmädelskreis waren wir neulich in der Eisdiele und da haben wir uns darüber unterhalten. Worüber kann man sich denn, worüber soll man denn nachdenken? Soll man sich gute Filme anschauen oder Filme mit Gewalt? Das ist doch eigentlich keine Frage, aber ja, Krimis sind halt nun mal auch ganz nett für manche. Aber da haben wir uns unterhalten, auf was Positives sollten wir denn schauen? Denn womit sich ein Mensch gedanklich beschäftigt, das kommt zustande. Das hat man in der Hirnforschung festgestellt. Und ja, außerdem denkt nicht nur unser Verstand bzw. das Gehirn, sondern unser Herz denkt. Jesus hat die Gedanken der Menschen erkannt. Ihm konnte keiner was vormachen. Er hat gesagt zu den Leuten seiner Zeit, was denkt ihr in euren Herzen? Lukas 5. Und dann sagt er andere, bei einer anderen Gelegenheit, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen, also negatives Reden. In den Gedanken fängt alles an. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er, heißt es in den Sprüchen. Der Herr Jesus macht uns darauf aufmerksam, dass Einheit im Geist ein Superpotenzial birgt, um Veränderungen zum Positiven zu bewirken. Er sagt in Matthäus 18, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren, das heißt, es soll so geschehen von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Dieses Versprechen gibt Jesus uns, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Das ist eine Verheißung für Gebetserhörungen. Wenn wir uns einig sind, im Geist etwas von Gott zu erbitten in Jesu Namen, dann sagt er, dass er das erhören wird. Und gleich anschließend an dieses Wort, da erzählt Jesus die Parabel vom bösen Knecht. In der Luther-Übersetzung heißt es immer der Schalksknecht. Als Antwort auf die Frage von Petrus, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt? Muss ich ihm 7-mal vergeben? Langt das? Seht ihr, das hat miteinander zu tun. Gottes Widersacher, dem Teufel, gefällt es überhaupt nicht, wenn Menschen in Frieden und Einheit zusammenleben. Er weiß genau, besser als wir, welche Möglichkeiten wir hätten, wenn wir uns in einer Sache einig wären. Deshalb ist es sein Ziel, das zu unterbinden, Keile der Zwietracht und der Spaltung zwischen den Menschen zu treiben, Gruppen auseinanderzusprengen, Lügen zu verbreiten oder zumindest Halbwahrheit. Darum lass uns wachsam sein. Es ist alles nur Gebrüll. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Er ist in Wirklichkeit kein brüllender Löwe, aber er tut so. Seine Masche ist immer noch dieselbe, Täuschung und Lüge. Wenn die Saat Ärger aufgeht und ich das Feld, in das die Saat gefallen ist, mein Herz, wenn ich das ständig dünge mit Frustration, jauche, wenn ich üble im gehässigen Gerede und negativen Gedanken über Gott und die Welt nachgebe, dann ist das doch wunderbar für den Widersacher Gottes. Gottes gute Pläne mit Menschen, eine Veränderung zum Guten, wirksam unterbunden. Geschwister, wir erinnern uns, unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut. Dieser Ausdruck steht umgangssprachlich für Verwandtschaft. Wie oft geschieht es gerade in Familien, dass heftig und langanhaltend gestritten wird. Aber unser Herr sagt uns, der Kampf geht gar nicht gegen Fleisch und Blut. Er geht nicht gegen deine Schwester, gegen deinen Bruder. In Wirklichkeit bist du in einen Kampf um deine Seele verwickelt. In einen Kampf um deine Gesundheit, deine innere Freiheit bist du verwickelt mit den Mächten der unsichtbaren Welt. Ist euch das jetzt so abgehoben? Du willst nicht gegen unsichtbare Mächte kämpfen. Ich auch nicht. Aber ihr Lieben, wir stehen mittendrin, ob uns das gefällt oder nicht. Lest mal in Epheser 6 über die geistliche Waffenrüstung, die wir komplett anlegen sollen, damit wir allen hinterlistigen Anschlägen des Teufels widerstehen können. Darüber hat es ja schon mehrere Predigten gegeben. Ihr wisst ja, wir sollen nicht nach der Art der Welt kämpfen. Du hast mir dies und das angetan, das zahle ich dir heim. Nein. Sondern wie Paulus es den Korinthern schreibt in seinem zweiten Brief: Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Also, ich lege euch wirklich ans Herz, das mal nachzulesen, wie viele Schriftstellen, ich habe ja noch viel mehr gefunden, über Römer, in dem Römer Kapitel 12, in 1. Petrus 3. Es ist so viel. Lest es doch bitte mal nach in Römer 12. Orientiert euch nicht am Verhalten und Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und wie kann das passieren? Durch Gottes Wort. Gott tut es. Er verwandelt uns durch sein Wort. Dann werden wir wissen, was Gott von uns will. Es ist das, was gut ist, was ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und wir sollen alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe, haben wir jetzt auch gehört. Barmherzig und demütig. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Wir sollen nicht zornig werden, wenn die Leute unfreundlich über uns reden, sondern wir sollen ihnen Gutes wünschen und sie segnen. Genau das verlangt Gott von uns als seinen Kindern und er wird uns dafür segnen. Denn es heißt, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Das ist uns Christen ja klar, dass wir keine Lügen verbreiten sollen. Aber wie steht es denn mit den Halbwahrheiten oder hier und da? Wenden wir uns ab vom Bösen und tun Gutes. Bemühen wir uns, mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Gebete erhören. Das ist der Königsweg, liebe Geschwister, das sollen wir einüben. Es gelingt nicht immer, aber immer öfter und immer anhaltender. Dazu sollen wir einander unterstützen, wie Syzygus die Euodia und die Syntyche. Wir dürfen wissen, Gott ist am Werk, bei uns und bei anderen. Amen. Lasst mich zum Schluss noch mit Paulus Worten beten. Vater im Himmel, ich bete darum, dass unsere Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn wir wollen imstande sein, zu erkennen, worauf es ankommt, damit wir rein und vorbildlich vor Christus stehen, wenn er wiederkommt, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die du durch deinen Sohn Jesus Christus gewirkt hast, zu deiner Ehre und zu deinem Lob. In seinem Namen. Amen.